Ja, wir haben das Thema zusammen, das Geheimnis des Königreichs der Himmel.
Ups.
Und dieses Thema ist vielleicht erstmal ein bisschen unscheinbar, kommt das daher. Und wir sind vielleicht auch gewohnt, uns mehr mit dem Gedanken der Versammlung, der Gemeinde oder der Kirche zu beschäftigen. Mit unseren Vorrechten, die wir so als Kinder Gottes haben. Und wir verlieren manchmal den Gedanken des Reiches Gottes aus dem Auge. Dass wir eben nicht nur eine ausgezeichnete Stellung vor Gott haben, dass wir jetzt Glieder des Leibes Christi sind, dass wir ein Haupt haben im Himmel und dass wir aufs Engste verbunden sind mit dem Herrn Jesus, das ist ein Riesenvorrecht und allein dem Ratschluss Gottes und seiner Gnade zu verdanken. Dafür haben wir ja nichts getan. Aber die andere Seite ist, und das ist der Gedanke der Versammlung Gottes, der Gemeinde Gottes oder Kirche Gottes, wie ihr auch wollt. Aber der andere Gedanke ist eben der Gedanke des Reiches Gottes. Und da hat es etwas mit einem Herrn zu tun oder mit einem König zu tun. Ich habe das extra das Königreich der Himmel genannt, weil es um einen König geht. Und bei einem König denken wir an Unterordnung, an Untertanen, an Jünger, die wir sind im Reich. Wir sind also nicht nur Kinder Gottes, wir sind nicht nur Glieder am Leib Christi. Wir haben nicht nur hervorragende Vorrechte, sondern wir haben auch eine Riesenverantwortung. Aber die Entwicklung dieses Reiches der Himmel, das ist schon etwas Besonderes. Und dieses Besondere, das würde ich gerne heute mit euch teilen. Aber ich möchte zuerst mal, dass wir gemeinsam auch viel in der Bibel lesen und mal vorneweg etwas lesen aus dem Propheten Jesaja. Denn bevor ich auf das Geheimnis komme vom Reich der Himmel, möchte ich darauf eingehen, was denn die Israeliten für ein Reich erwartet haben. Wir wollen ja nicht immer zuerst nur an uns denken, sondern auch mal daran denken, was Israel eigentlich erwartet hat, wenn es um das Friedensreich geht, um das Reich Gottes geht. Und da können wir mal lesen in Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsen in lechzendem Land. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerksam zuhören und das Herz der Unbesonnenen wird Erkenntnis erlangen und die Zunge der Stammelnden wird eilig und deutlich reden. Der gemeine Mensch wird nicht mehr edel genannt und der Arglistige nicht mehr vornehm geheißen werden. Denn ein gemeiner Mensch redet Gemeinheit und sein Herz sinnt auf Frevel und Ruchlosigkeit zu verüben und Irrtum gegen den Herrn zu reden, um leer zu lassen die Seele des Hungrigen und dem Durstigen den Trank zu entziehen. Und der Arglistige, seine Werkzeuge sind böse. Und das geht jetzt so weiter, dass dieses so gesagt wird. Und dann wird aber am Ende nochmal darauf eingegangen, in Vers 16, und das Recht, also wir haben am Anfang gesehen, siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit und die Fürsten werden nach Recht herrschen. Und dann kommt, und was das Ende sein wird, und das Recht wird sich niederlassen in der Wüste und die Gerechtigkeit im Baumgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen an stillen Ruhestätten. Und es wird hageln beim Sturz des Waldes und die Stadt wird in Niedrigkeit versinken. Glückselig ihr, die ihr an allen Wassern sät, frei umherschweifen, lasst den Fuß der Rinder und der Esel. Also hier haben wir ein Kapitel, was davon spricht, dass es eine Erwartung gibt, dass ein König kommen sollte, ein Reich kommen sollte, was von Frieden gekennzeichnet ist. Und dann in Kapitel 35, da geht das auch nochmal weiter. Die Wüste und das dürre Land, Vers 1, werden sich freuen. Und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Wir können uns immer wieder die Frage auch stellen, ist das eigentlich so? Wovon spricht der Prophet? Hat sich das, was wir hier lesen, eigentlich schon erfüllt? Oder steht das eigentlich noch aus? Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die schlaffen Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubelnd wird die Zunge des Stummen. Merkt euch mal diese zwei Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und die Luftspiegelung wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen an der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern und so weiter. Da wird wieder beschrieben, wie herrlich das sein soll, wenn der König kommt, wenn das Reich beginnt. Und das ist die Erwartung noch heute von jedem treuen Israeliten, der wartet immer noch auf dieses Reich. So, also das mal nur zur Einleitung und zur zu Beginn. Wir haben schon, hab das gerade schon gesagt, dass wir gewohnt sind, auf den Gedanken der Versammlung viel Wert zu legen. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Es gibt zum Beispiel, und das möchte ich auch mal vorlesen, und das könnt ihr auch ruhig mal mit aufschlagen. Wir sind ja hier in einem Seminar, und da können wir ruhig auch mal mehr die Bibel aufschlagen. In Apostelgeschichte 20, Vers 24, da heißt es von dem Apostel Paulus, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist das Erste. Zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich das Reich predigend, da geht es um die Verkündigung des Reiches Gottes, umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werden und so weiter. Und dann geht es ab Vers 28 um die Gemeinde. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten und so weiter. Also da merken wir, der Apostel Paulus war durchaus sehr ausgewogen in seiner Verkündigung. Der hat nicht nur das Reich verkündigt, sondern er hat auch die Gnade Gottes, das Evangelium verkündigt, aber er hat sich auch um die Gemeinde Gottes gekümmert und hat der Gemeinde oder auch überhaupt die Gedanken über die Gemeinde verkündigt. Also das sind diese drei Aspekte, die, wo der Apostel Paulus zumindest sehr ausgewogen gepredigt hat. Wenn wir uns jetzt mit dem Reich der Himmel beschäftigen, dann ist das. Und das müssen wir eigentlich, wenn ihr nichts mitnehmen von heute, aber eins müssen wir verstehen, dass das Reich Gottes sich verändert hat. Und dass da etwas Gewaltiges sich sogar verändert hat. Und dieses Gewaltige, das ist eigentlich so mein Ziel dieses Vortrages, dass wir das irgendwie packen, was sich da geändert hat. Und was das vor allen Dingen mit uns zu tun hat an der Stelle. Wir können anhand des Reiches Gottes sehr gut erkennen, wie eine Haushaltung in die nächste übergeht. Könnt ihr was mit dem Begriff Haushaltung anfangen? Ein paar nicken. Könnt ihr was mit dem Begriff Dispensationalismus was anfangen? Wenn ich euch jetzt fragen würde, bist du ein Dispensationalist, Torben? Was würdest du dann sagen? Was, bist du nicht? Du denkst vielleicht, was ist das für eine Sauerei, ja? Ja, genau. Ja. Aber ich sagte, du bist ein Dispensationalist. Ja? Man muss sich das alles nicht unbedingt merken, aber wir sind ja in einem Seminar und da kann man auch mal neue Worte lernen. Der Dispensationalismus, da könnt ihr ja jetzt sagen, ja, das steht ja gar nicht in der Bibel. Das ist falsch. In der deutschen Bibel steht das nicht drin, das ist wahr. Aber in der englischen Bibel, oh, das seht ihr jetzt ganz schlecht, ne? Ja. Hier steht, ich kann nicht so gut Englisch, ne? Aber that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ. Also, ihr könnt das alle viel besser. Ihr merkt, ich habe da nicht die richtige Schulausbildung für. Aber das ist ein Vers, wo steht der? Für die, die Englisch kennen, wo steht dieser Vers? Wer kann es übersetzen? Komm hier, ihr seid doch hier die... Da bin ich aber froh, dass es noch andere gibt, die das nicht verstehen. Ja, genau. Das ist sehr beruhigend. Schön. So, müsste ich auch nachschlagen, ne? Aber ich habe ja nicht beigeschrieben, was das ist. Aber das kann doch hier einer übersetzen. Könnte mir jetzt nicht sagen. Ah, du kannst nicht. Ach, ihr könnt das alle. Das ist eine gute Ausrede, ja. Okay, also in Epheser 1, Vers 9 heißt es, indem er uns kundgetan hat, dass... Ist er das? Oh, jetzt muss ich jetzt selber überlegen. Ist er das? Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, genau, das ist er, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen. Ja, das ist der Vers, um den es geht, um die Verwaltung. Das Dispensation ist eine Verwaltung oder eine Haushaltung. Und man kann sagen, eine Haushaltung ist etwas, wo Gott unter ganz bestimmten Kriterien mit den Menschen seinen Weg geht. Und Gott ist mit den Menschen von Anbeginn, von Adam an, seinen Weg gegangen, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und diese verschiedenen Epochen, möchte ich sagen, Zeitabschnitte, die kann man eben als Dispensation oder als Haushaltung, als Verwaltungen bezeichnen. Ja, und wir glauben eigentlich, soweit wir aus der Brüderbewegung kommen, ja, alle eigentlich daran, dass Gott zu bestimmten Zeiten auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen gehandelt hat. Ja, es gibt, um das mal ganz einfach und nicht zu kompliziert zu machen, es gibt hier verschiedene Haushalte. Hier unten haben wir die Unschuld, ja, das war die Zeit, wo Adam noch nicht gesündigt hat. Dann hatten wir die Zeit, wo Gott keine Bibel gegeben hat, ja, sondern auch kein Gesetz gegeben hat, sondern wo Gott einfach dem Menschen das Gewissen gegeben hat und wo Gott einfach mit dem Menschen nur aufgrund seines Gewissens handelt. Und dann wurde aber auch, dann kam die Epoche der Regierung des Menschen. Die Regierung wurde zuerst dem Noah übergeben. Ja, der hat bestimmte Prinzipien mitgegeben, die Gott von ihm gefordert hat. Ja, wer Menschenblut vergießt, der soll auch getötet werden zum Beispiel. Ja, das ist ein Gebot damals gewesen. Also nach bestimmten Kriterien wurde dann gehandelt. Und dann kam die Zeit des Gesetzes und da hat Gott sogar ein ganzes Gesetz gegeben und hat ganz klar beschrieben, was Gott von dem Volk Gottes erwarten würde in der Zeit. Was sie beachten sollten, was sie essen sollten, was sie opfern sollten. Da wurde genau festgelegt, was Gott von dem Menschen erwartete. Und der Mensch hat gesagt, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Also das war eine Epoche und die nennen wir die Epoche des Gesetzes. So, und dann hat aber diese Epoche auch irgendwie sein Ende gefunden, nachdem Gott dann das Gesetz und die Richter und die Könige gegeben hat. Und dann ist das Volk Gottes derart in Verfall gegangen, dass Gott seinen Thron quasi diese Zeit beendet hat und seinen Thron in Jerusalem verlassen hat. Die Herrlichkeit des Herrn, Hesekiel 10 und 11, hat die Herrlichkeit des Herrn hat den Tempel verlassen. So, und dann begann eine neue Zeitepoche, wo Gott auf wieder andere Art und Weise mit dem Menschen gehandelt hat. Und das war die Zeit, das könnt ihr jetzt sehr schlecht lesen, aber das ist dieser Abschnitt hier. Da geht es darum, dass Gott den Nationen das Zepter in die Hand gegeben hat. Wer war der Erste, dem Gott das Zepter in die Hand gegeben hat? Der König von Babel. Wer hat Nebukadnezar gesagt? Der Georg, genau, super. Ja, der Nebukadnezar war der Erste, der von Gott die Regierung anvertraut bekommen hat. Das steht in Daniel 2. Gott hat dem Nebukadnezar, den Nationen, das Zepter in die Hand gegeben und hat selber den Thron in Israel verlassen. So haben wir dann wieder eine neue Epoche. Ja? So, und hier oben haben wir noch eine Epoche, da steht wieder der Thron Gottes. Das ist das gleiche Kästchen wie hier. Ja? Weil die Israeliten, die haben nämlich so viele Verheißungen bekommen, dass gesagt wurde, Mensch, da sind noch so viele Verheißungen, die sich hier in Israel nicht erfüllt haben, die müssen noch in einem zukünftigen Israel erfüllt werden. Also da gibt es noch das zukünftige Zeitalter. Und im Neuen Testament, wenn ihr Bibellese macht, dann werdet ihr immer wieder darauf stoßen, dass es da von einem zukünftigen Zeitalter heißt. Das ist dieses zukünftige, das ist die Dispensation, ja, das ist die Haushaltung, die Verwaltung, die noch zukünftig ist. Und dann haben wir irgendwann, wenn diese Haushaltung auch zu Ende ist, dann berichtet die Bibel davon, dass wir den ewigen Zustand erreichen werden, das lesen wir dann in der Offenbarung. Aber das sind mal so verschiedene, man könnte sogar noch ein paar mehr Haushaltungen oder Verwaltungen und so weiter nennen. Aber das sind mal ganz grob die wir so nennen können. Und hier, das ist übrigens der Einschub der Gemeinde. Also wir hatten hier die Nationen, wo den Nationen das Heft in die Hand gegeben worden ist. Und das war schon ein Einschub, ja? Das merken wir uns mal, das Wort, ja. Das war schon ein Einschub, nämlich hier haben wir den Thron Israels, das Gesetz, und hier irgendwann haben wir das Friedensreich in der Zukunft, und da wurde diese Zeit der Nationen eingeschoben, weil das Volk Gottes untreu war. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil in dem Einschub noch ein Einschub kommt, ja. Da kann ich auch nichts für, wenn wir die Bibel ordentlich lesen, wird sich da ganz klar heraus, und das wollen wir auch gleich ein bisschen herausarbeiten, nur ich will euch schon mal so ein bisschen damit sensibilisieren, worauf es hinausläuft. Und dann gibt es eben in dieser Zeit eben eine ganz besondere Epoche, die Epoche der Gemeinde, wo Gott wiederum auf ganz andere Art und Weise mit seinem Volk handelt. Und das ist ich nenne ihn mal die himmlische Einschaltung, das ist die Gnadenzeit, das ist die Berufung, die himmlische Berufung, wo Gott ein Volk sammelt aus allen Nationen, so wie es auch in der Apostelgeschichte 15 einmal heißt. Also das ist, wenn wir über, das haben wir gerade hier gehabt, ne, über Haushaltungen reden oder über Dispensationalismus reden, dann ist das gar nichts so, das ist ein schwieriges Wort, aber letztendlich ist es ganz einfach, es sind einfach die verschiedenen Epochen, die man unterscheiden kann. So, und da in diesem ganzen Konstrukt spielt eben auch das Gott, das Reich Gottes oder das Geheimnis des Reiches Gottes eine wesentliche Rolle. Jetzt möchte ich aber auch, bevor wir weitergehen, noch darauf hinweisen, dass wir es ja hier mit einem Königreich der Himmel zu tun haben. Also in euren Bibeln, was steht bei euch überall Reich der Himmel oder steht bei irgendjemandem noch was anderes? Oder steht bei euch allen das Reich der Himmel? Müsste eigentlich auch. Weil Luther hat, glaube ich, Himmelreich damals übersetzt, aber die Luther-Übersetzung hat, glaube ich, heute kaum noch jemand in der Ausführung. Himmelreich ist natürlich schlecht, weil dann denkt man sofort, das reicht, wenn man Himmelreich, dann denkt man an den Himmel selbst. Ja? Aber das Reich der Himmel ist natürlich kein Reich im Himmel, sondern das ist ein Reich auf dieser Erde. Nochmal?
Was im Himmel und auf Erden ist.
Was im Himmel und auf Erden ist, steht da. Mhm. Ja. Also, aber im Urtext steht tatsächlich, und das müssen wir auch mal wahrnehmen, wenn immer viele sagen, naja, der Jesus ist ja nicht unser König, ja, dann wollen wir doch mal auch so fair sein und sagen, wir haben es mit dem Königreich der Himmel zu tun, nicht nur einfach mit dem Reich der Himmel. Und ein Reich ist eben gekennzeichnet durch einen König. Es ist zwar tatsächlich so, dass das Neue Testament nicht ein einziges Mal davon redet, dass Jesus unser oder mein König ist. Wenn ihr die Stelle findet, können wir mal drüber reden. Ich habe sie noch nicht gefunden. Und ich glaube auch, dass Da gibt es jetzt für die ganz Gescheiten, die schlagen gleich Apostelgeschichte 17 auf, aber wenn er genau dahin da lest, dann steht da nicht, dass da jemand sagt, dass Jesus mein König ist oder unser König der Christen ist. Ich glaube auch, dass dieser Ausdruck, Christus mein König, vorbehalten ist dem Volk Israel. Denn sie erwarten tatsächlich einen König. Und es ist tatsächlich ihr König. Und sie werden wirklich sagen, dass Christus ihr König ist. Aber wir stehen in einem anderen Verhältnis zu Christus. Aber, und das ist das, was ich am Anfang meinte, wir sind die Braut. Wir sind Glieder des Leibes. Das ist ein weitaus höheres Vorrecht, nicht nur ein Untertan des Königs zu sein, sondern mit dem König verbunden sein. Das ist doch ein Unterschied. Ja? Es ist doch ein Unterschied, ob ich ein Untertan bin oder die Braut des Königs bin. Das sind doch alles Unterschiede. Und diese Unterschiede, die können wir durchaus dadurch auch zu dem Herrn zum Ausdruck geben, dass wir eben auch, und jetzt werde ich mal ganz praktisch, dass wir nicht unbedingt diese Lieder forcieren, wo es drin heißt, dass Jesus mein König ist. Aber ich kann die trotzdem mitsingen. Warum? Weil ich denke dann wenigstens für mich persönlich, Jesus ist mein Herr. Jawohl. Und jawohl, ich bin in einem Reich. Und mein Verhältnis zu dem Herrn ist, dass ich mich ihm unterordne. Wir sind doch auch Sklaven geworden, oder? Sklaven Gottes. Steht in Römerbrief. Also wir haben es eben nicht nur mit den Vorrechten zu tun, die wir als Christen haben, sondern auch mit der Verantwortung, die wir haben als Christen. Und da können wir durchaus sagen, wir sind Jünger im Reich und wir sind Untertanen von dem König. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber wir müssen das ein bisschen unterscheiden und ein bisschen sensibilisiert werden für dieses Thema, dass wir, weil es gibt tatsächlich auch eine Bewegung in der Christenheit, die verkündigen das Königreich jetzt und wollen auch die Zeichen und Wunder haben, jetzt. Die Zeichen und Wunder, die eigentlich für ein zukünftiges Zeitalter gedacht sind, die wollen die jetzt haben. Das ist die charismatische Bewegung. Also von daher ist es schon wichtig, dass wir genau wissen, was ist mit dem Reich Gottes und unter dem Reich Gottes zu verstehen. Und wo hat sich das vielleicht auch jetzt verändert und ist gerade nicht in dem Zustand hier auf der Erde, wie alle es aus dem Alten Testament erwartet haben. So, jetzt möchte ich auch noch eine weitere Punkt wenigstens kurz andeuten, dass es schon auch so ist, dass wir es, wenn wir mal eine Begriffsbestimmung vornehmen, es auch nicht immer ganz einfach ist. Ich kann da auch leider nichts für. Aber die Bibel ist nicht immer so, so einfach, dass wir das immer so direkt mit einem Schnips hinter die Binde kriegen. Ja? Wenn wir nämlich das mal untersuchen, was das Reich Gottes ausmacht, dann finden wir zum Beispiel mal eine Stelle wie in dem Psalm 145, ich habe es hier mal angeschlagen, 145 Vers 13, wenn ihr das nicht lesen könnt, da heißt es, dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Also hier geht es gar nicht speziell um ein Friedensreich, was man noch erwarten könnte oder sollte in der Zukunft, was die Israeliten erwartet haben oder dergleichen, sondern hier geht es um ein souveränes Reich Gottes, ein Reich, wo Gott einfach herrscht. Und das ist durch alle Geschlechter hindurch. Und das müssen wir unterscheiden von einem Reich, von einem theokratischen Reich, habe ich das hier genannt, oder von einer Gottesherrschaft, die wir haben hier auf der Erde, so wie es zum Beispiel in Israel damals war. Das war ein theokratisches Reich, wo Gott seinen Thron in Israel hatte. Er regierte direkt, nicht so wie unter Nebukadnezar quasi indirekt durch einen noch ungläubigen König, sondern er regierte direkt. Er hatte seinen Thron in Israel. Er wohnte dort. Er hatte dort seinen Tempel, seinen Regierungssitz. Und das können wir zum Beispiel an 2. Samuel 7 sehen. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Da geht es um den Thron. Ich meine, da ging es um Salomo, dass er diese Verheißung bekommen hat. Oder hat die der David bekommen? Bin ich jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Und dann haben wir eben das Reich, das Geheimnis des Reiches der Himmel. Das finden wir dann im Matthäusevangelium. Und das finden wir auch nur im Matthäusevangelium, dass wir dort immer diesen Ausdruck nicht Reich Gottes und Gottesreich haben, sondern da haben wir das Reich der Himmel. Und das ist schon auch interessant, dass gerade den Juden, den Israeliten gesagt wird, ja, das geht nicht um Gottes Reich, sondern um das Reich der Himmel. Vielleicht sollte da schon ein Hinweis gegeben werden, passt mal auf, das ist jetzt ein Reich, was verkündigt wird, was vom Himmel aus regiert wird. Aber das ist eigenartig oder nicht eigenartig, sondern das ist nur in Matthäus Evangelium wird das Reich der Himmel genannt. Und dann gibt es noch in Kolosser 1, Vers 13 das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist wieder ein anderes Reich. Das ist ein Reich, wo es besonders um die Beziehungen geht. Wir sind alle in ein Reich gestellt. Hier steht übrigens auch im Urtext auch wieder Königreich. Wir sind in ein Reich gesetzt worden, wo es um Beziehung geht, wo der Vater und der Sohn ist. Wir haben das gleiche Vorrecht, in der Beziehung zu dem Sohn zu sein, wie der Vater zu dem Sohn ist und umgekehrt. Das ist doch hervorragend, in so einem tiefen Verhältnis zu gelangen. Also das sind so verschiedene Ausdrücke, wie uns das Reich Gottes in der Bibel begegnet. So, und jetzt kommen wir wirklich auch zu dem Reich, wie es erwartet worden ist. Und es ist eigentlich schade, dass ihr jetzt da alle da fleißig jetzt mitschlagen müsst. Oder könnt ihr es da hinten, könnt ihr gar nicht lesen, ne? Wahrscheinlich, oder? Geht's ein bisschen? Ja. Also 1. Mose 49, Vers 10, das ist aus dem Segen Jakobs, da heißt es, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt. Das ist ein Ausdruck für den Messias, für den Retter, ja? Bis Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Das ist schon in 1. Mose 49, also so früh, seit dem Zeitpunkt an, möchte ich mal sagen, ist diese Hoffnung, ist diese Erwartung bei den Israeliten da gewesen, dass mal einer kommen wird, der Befreiung schenken würde, der ein Reich aufrichten wird, dem die Völker gehorchen sollten. Und jede gläubige Frau in Israel wartet darauf, vielleicht bin ich's, der den Messias zur Welt bringt. Deswegen war die Hanna untröstlich, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Und viele andere Frauen auch, die untröstlich waren, dass sie keine Kinder bekamen oder keinen männlichen Sohn bekamen. Deswegen hatte das so eine große Bedeutung. Weil jede Mutter in Israel gerne den Messias zur Welt gebracht hätten. Und seitdem lebt diese Hoffnung. Und dann viel später, nämlich in Daniel, im Propheten Daniel, da wo Israel wirklich versagt hat und wo es eigentlich Ende war mit der Herrschaft Gottes, mit der direkten Herrschaft Gottes in Israel und in Jerusalem, da wird dem Nebukadnezar dieses Standbild gezeichnet, dieses Haupt aus Gold und der Brust aus Silber und die Lenden aus Bronze, wo ist Kupfer? Die Schenkel, ne? Die Schenkel waren Kupfer. Und dann kommt aber am Ende ein Reich, und das steht hier in Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Also wenn das alles, also dieses Bild, das muss ich natürlich dazu sagen, dieses Bild in Daniel 2, das stellt verschiedene Reiche dar, Königreiche dar. Und das Haupt von Gold, das war der Nebukadnezar. Und dann kommt die Brust, das war das Medo-Persische Reich und so weiter. Und irgendwann, und aber da geht es mir jetzt nicht drum, aber wo es mir drum geht, ist, dass das letzte Reich, wenn alle Reiche vorbei sind, dann kommt dieser Vers hier. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche, ne, die da drüber waren, zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Das war die Hoffnung eines Israeliten. Das war die Verheißung eines Israeliten. Und der Zacharias, wer war der Zacharias? Der Vater von? Genau, ja. Das war, und was, wer war die Frau? Ich habe schlechte Ohren. Elisabeth, genau, ja. Und die beiden waren sehr treu und wandelten mit Gott. Und der Zacharias, der bricht in einem Lobpreis aus und sagt in diesem Lobpreis, in Lukas 1, Vers 68 bis 79, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Und jetzt kommt's, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit an unseren Vätern, um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Merkt ihr, nach 1000 Jahren, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ist immer noch diese Hoffnung da in diesem Zacharias, der auf diese Rettung wartet in Israel. Und der gesagt hat, der kannte die Schriften. Der kannte die Geschriften sehr gut. Der kannte alle Propheten, die auf dieses Reich hingedeutet haben. Und ein gläubiger Israelit erwartete dieses Friedensreich hier auf dieser Erde. Also, wir haben jetzt also das Erste, das ist die Verheißung, die ausgesprochen worden ist. Und dann kommt die Erwartung des Herrn, das muss ich einfach sagen, das müsst ihr euch mal zu Hause auch nachstudieren. Da gibt es unzählige Bibelstellen, ich habe die mal alle, das sind noch lang nicht alle, also man könnte noch unzählige andere Bibelstellen erwähnen, mal zusammengestellt, die sehr interessant sind, die einfach die Erwartung eines gläubigen Israeliten zeigen. Aber mal zusammengefasst wird da drin beschrieben, dass sie erwarten, dass es ein Reich von Überfluss, von Frieden, von Gerechtigkeit, von Freude, von Wiederaufbruch und Aufbau, von Hochzeit, von Gesundheit, wo das Böse nicht bestehen kann. Diese Stellen reden von dieser hervorragenden Zeit, von diesem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. So wie wir das im Anfang in Jesaja 32, Vers 1 haben. Siehe, ein König soll regieren in Gerechtigkeit. Das war die Erwartung eines gläubigen Israeliten. Ne? Und wie wir gerade gesagt haben, wie er durch den Mund all seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Das sind die alle. Jesaja, Micha, Jeremia, Hesekiel, Amos, Sacharja, Hosea. Und ich studiere gerade fürs SBS in Trier die ganzen kleinen Propheten. Und das ist sensationell. Wirklich, ich kann euch das nur empfehlen, das mal durchzustudieren. Das ist herrlich, wenn man sieht, wie Gott auf einer Seite so eine ernste Botschaft zu dem Volk Gottes bringt. Aber jeder Prophet eigentlich damit endet, dass es in Segen endet. Ach, da läuft mir ein Schauer den Rücken runter, wenn ich mir überlege, wie viel Not es heute gibt und wie viel Gleichgültigkeit auch bei uns Christen gibt und wie sehr auch alles so im Verderben ist und im Verfall und im Niedergang ist, auch in unseren Kreisen. Und gerade da, wo so viel auch erkannt worden ist, so viel Gleichgültigkeit und Lauheit da ist. Aber das ist nicht das Ende. Christus wird sich seine Gemeinde verherrlicht darstellen. Das ist das große Ziel, auf das alles hinausläuft. Und wir wollen nie nur sehen, dass es eben Gericht ist. Und wer die Propheten liest, der wird schockiert sein, was es da für Gerichte gibt. Ja? Dann denkt man, jetzt kämpfe ich mich hier seitenlang durch Gerichte. Aber achte darauf, dass es immer wieder diese Hoffnung gibt, dass Gott nie uns ohne Ausweg lässt, nie. Und auch in unserem persönlichen Leben, auch wenn wir da auch mal durch schwierige Zeiten durchgehen, Gott möchte uns aber da durchführen und am Ende sollen wir auch gesegnet sein. Also zwei Dinge haben wir jetzt. Wir haben die Verheißung gesehen, die ausgesprochen ist. Wir haben die Erwartung gesehen, die ausgesprochen worden ist. Und jetzt kommen wir tatsächlich in das Matthäus-Evangelium rein, da wo es von dem Reich der Himmel die Rede ist. Und das ist schon auch interessant. Also ich meine, mich begeistert sowas einfach, weil ich jetzt einfach sehe, wie alles zusammengehört. Das ganze Alte und Neue Testament, wisst ihr, bei uns sind da zwei dünne Seiten dazwischen. Ja? Guckt mal bitte Maleachi 3, Vers 1, könnt ihr ja mal zählen, wie viele Seiten das sind. Ja? Da denkt man, naja, gut, das sind 3, sind 4 Seiten oder was. Ich weiß nicht, wie viel es in deiner Bibel sind. Aber dazwischen sind doch 400 Jahre. 400 Jahre, in denen Gott nicht mehr geredet hat. Und das Letzte, was Gott gesagt hat im Alten Testament, war, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen. Keiner hat damit gerechnet. Plötzlich. Das ist die Gnade Gottes. Die hatten es doch nicht verdient. Waren die denn frommer, die Israeliten zur Zeit, als der Jesus geboren wurde? Überhaupt nicht. Das war ein erbärmlicher Überrest, der da noch wirklich treu auf Gott und auf den Trost Israels warteten. Schaut mal in Lukas 2, da ist so eine 84-jährige Oma, ja, und noch so ein Simeon, so ein Opa, ja, die warteten noch. Ja, wie sieht das denn heute aus? Hier war das so, das war das Letzte, was wir lesen im Alten Testament, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Den ihr begehrt, ja, das hätten sie mal besser, ja. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. So, und jetzt, für uns sind das nur 3-4 Seiten, steht in Matthäus 3, Vers 1, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Was für eine Gnade. Das Volk hatte maximal versagt, und jetzt erfüllt sich aber vor den Augen der Israeliten das Wort aus dem Propheten Maleachi. Siehe, ich sende meinen Boten. Johannes der Täufer ist dieser Bote, den der Herr senden wollte oder gesendet hat. Und der sagt jetzt genau das, was die immer schon erwartet haben. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ja, das Reich, ja, das kennen wir, da warten wir ja drauf. Wir warten auf die Erlösung Israels, auf den Trost Israels. So heißt es in Lukas 2. Wenigstens die paar Frommen, die damals noch da waren. Die haben das dankbar, diese Predigt, die haben sich gefreut. Die haben sich riesig darüber gefreut, dass sich jetzt endlich diese Prophezeiungen erfüllen sollten. Und dann geht das weiter im Matthäus-Evangelium, dass wir dann nicht nur der Vorläufer predigt, und das ist, und das muss ich jetzt unterstreichen, das ist jetzt immer noch das Reich der Himmel, so wie die Israeliten das erwartet haben. Das hat nichts mit dem Geheimnis zu tun. Mein Vortrag heißt zwar das Geheimnis vom Reich der Himmel, aber das hat noch gar nichts mit dem Reich der Himmel im Geheimnis zu tun. Wir haben es jetzt immer noch damit zu tun, dass die Israeliten das verkündigt bekommen, was sie erwartet haben, was verheißen war. Und der Herr Jesus selber macht sich auf und sagt, von da an begann nun Jesus zu predigen in Matthäus 4, Vers 17 und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das ist das, was sie erwartet haben. Ich habe mir da noch die Stelle aus Jesaja 9 aufgeschrieben, das können wir gerade mal noch aufschlagen. Ja.
Die Leinwand müsste schwarz sein oder die Schrift schwarz.
Ja.
Das wäre das Problem gelöst.
Ja.
Also nur, weil ich das sonst wieder vergesse.
Ja. Ja.
Aber so, wie das jetzt ist,
das ist Käse, ja.
Ja.
Es tut mir auch leid. Ja. Ich versuche mal gleich in der Pause das umzustellen, ob ich das so schnell hinkriege, dass ich einfach den Hintergrund wegbekomme. In Jesaja 9 heißt es, das Volk, das Vers 1, was im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen, die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihnen geleuchtet. Du hast die Nationen vermehrt, hast ihr groß gemacht, die Freude, sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel und jedes Gewand in Blut gewälzt, die werden zum Brand ein Fraß des Feuers. Und jetzt kommt's. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und dann heißt es noch in Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hä? Das war das, was die doch erwartet haben, ja? Jetzt kommt Christus auch wirklich und ein Kind ist uns geboren. Alles das erfüllt sich vor den Augen der Israeliten. Aber jetzt frage ich euch, was ist denn das jetzt passiert? Stimmt das denn so, was hier passiert ist? Wo haben wir das denn? Ein Kind ist uns geboren. Jawohl, das stimmt. Aber die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Stimmt das? Stimmt das oder stimmt das nicht? Oder ich sage es noch genauer, die Mehrung, Vers 6, der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und so weiter. Das hängt doch hier zusammen, oder? Ein Kind ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Aber wisst ihr, das ist das Geheimnis eigentlich, das ist nicht das Geheimnis, was ich eigentlich heute sagen will, aber das ist sehr schön zu sehen, dass für uns die Prophetien, die sehen so aus, als müssten die sich in einem Rutsch erfüllen. Die erfüllen sich aber nicht in einem Rutsch, sondern nacheinander. Jetzt ist erstmal, was wirklich in Erfüllung gegangen ist, ist, ein Kind ist uns geboren. Aber die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, die ist noch nicht, zumindest nicht öffentlich da. Natürlich sagt er, Jesus, mir ist Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Aber wir sehen davon hier auf dieser Erde noch überhaupt nichts, dass ihm die Herrschaft gegeben ist. Aber das ist eben das, was wir auch verstehen müssen. Deswegen habe ich am Anfang von einem Einschub gesprochen. Wir merken auf einmal, die Prophezeiungen, die haben sich tatsächlich zum Teil erfüllt, aber zum Teil eben auch nicht. Ja? Und da warten wir noch. Und das war dieses, ihr erinnert euch so eben, diese Haushaltung, ja? Da haben wir hier den Thron Gottes gehabt und dann nochmal in der Zukunft auch nochmal den Thron Gottes gehabt, also das Friedensreich. Deswegen warten wir noch darauf, dass sich die anderen Prophezeiungen auch erfüllen. Das haben wir uns doch nicht ausgedacht, wir Dispensationalisten, ja? Sondern wir erwarten das, weil die Bibel das uns beschreibt, weil wir sagen, Gott kann nicht lügen. Gott hat eine Verheißung gegeben, die Israeliten haben das auch erwartet und Gott wird zu seinen Gnadengaben und Berufungen auch stehen, so wie es in Römer 11 steht. Aber das müssen wir beim Bibellesen immer auch berücksichtigen, dass sich nicht alle Prophezeiungen in einem Rutsch erfüllen, sondern durchaus auch mal nacheinander. Wisst ihr, ich muss das auch, wenn ich dabei ohne Ende Zeit verliere, trotzdem mal erzählen. Ich habe das schon mal hier in der Gemeinde gemacht, aber so viele sind aus der Gemeinde bei uns hier nicht da. Deswegen erzähle ich das gerne nochmal. Die Prophezeiungen, die sind, wenn ihr in den Bergen seid, dann habt ihr ein Panorama von Bergen. Und das sieht so aus, als wäre das alles in einer Linie. Und dann, wenn man von der Ferne guckt, dann geht man aber näher ran und dann besteigt man vielleicht sogar die Berge und dann merkt man auf einmal, der Berg, der eigentlich wie eine Linie aussah, der ist ja noch Kilometer weiter hinter. Und so ist das auch mit den Prophezeiungen. Man sieht das wie so ein Panorama, haben wir das vor uns, aber wenn wir näher rangehen, dann merken wir, oh, das ist ja ein Berg, der liegt ja noch weiter dahinter. Der erfüllt sich noch nicht jetzt, sondern noch in der Zukunft. Also so können wir das vielleicht begreifen, warum diese Prophezeiung, und da könnte ich jetzt noch bestimmt 5, 6 sofort aus der Hüfte schießen, die genau dasselbe so aussagen, wo der Herr Jesus Zitate bringt und mitten im Satz aufhört. Lukas 4. Mitten im Satz hört er einfach auf, eine Prophezeiung zu verkünden. Und das, was sich erst später verkündigt, das sagt er gar nicht. Er bricht mitten im Satz ab. Der Herr wusste genau, was ich jetzt erfüllen sollte und dann erst später. Also das sind sehr interessante Sachen. Also Christus prägt auch das Reich und das war immer noch das Reich, was die Israeliten erwartet haben. Und dann wurden sie vorbereitet auf das Reich. Wodurch wurden sie vorbereitet auf das Reich? Jetzt, ihr müsst euch mal in den Israeliten hineinversetzen. Ich finde das hochspannend, sich mal in einen Israeliten hineinzuversetzen. Der Herr kommt. Es ist alles angerichtet. Stellt euch das vor, Gott verspricht uns was und wir leben in der Zeit, wo Gott sich eins nach dem anderen erfüllt. Das ist doch spannend. Ich hätte da gerne gelebt. Das zu sehen, wow, schon wieder. Und jetzt kommt die Bergpredigt. Glückselig die Armen im Geist, glückselig. Was ist denn die Bergpredigt? Die Bergpredigt möchte doch jetzt einfach nur zeigen, ihr Jünger, ihr, die auf das Reich wartet, so sollt ihr sein. Das soll eure innere Haltung sein. Wenn ihr in dieses Reich reingehen wollt, dann müsst ihr so sein. Glückselig, die Armen sind im Geist. Glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die nach Gerechtigkeit sich sehnen. So müsst ihr sein, wenn ihr in das Reich gehen wollt. Ihr könnt nicht einfach, deswegen sagt Johannes der Täufer, tut Buße. Da muss sich was verändern. In unserem Leben, in unserer Haltung muss sich etwas verändern. Nur dann können wir in das Reich eingehen. Und der Herr bereitet das vor. Und das ist ganz speziell auf die Jünger damals. Wir sagen heute, da spricht man sogar in der Politik davon, dass die Bergpredigt für uns ist. Ja, ich weiß nicht, wie die das auslegen, wenn es da heißt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja? Denn die Israeliten können da was mit anfangen. Die erwarteten nämlich, dass sie das Land erben sollten. Aber da merken wir auch, dass das gar nicht an Christen direkt geschrieben ist, auch wenn wir natürlich aus allem etwas lernen können und auch die Bergpredigt für uns eine sehr schön ist, sie zu studieren, auch als Christen. Aber sie ist nicht direkt an uns geschrieben, das lernen wir hier, sondern an den Israeliten, der das Reich erwartet hat. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen, ja, nicht so Bibelpickerei machen und auch das klingt auch ganz nett, ja, sondern wir müssen es in den Kontext stellen. Oder dein Reich, natürlich können wir das auch anwenden auf uns, ja, dass das Reich, das zukünftige Zeitalter, dass das kommt. Ja, das können wir auch mal beten. Aber damals bedeutete wirklich, dein Reich komme, das soll jetzt kommen. So, und dann geht es weiter, wieder weiter im Matthäus-Evangelium. Wir haben das, vielleicht ist das euch jetzt noch nicht aufgefallen, aber wir waren in Kapitel 3, wir waren in Kapitel 4, wir haben jetzt Kapitel 5 bis 7 die Bergpredigt gehabt. Ja? Wir sind voll im Kontext des Matthäus-Evangeliums. Wenn ihr heute Abend hier nach Hause geht und ich wirklich alles schaffen sollte, was ich nicht glaube, dann habt ihr einen Überblick über das Matthäus-Evangelium. Wir machen einen Durchzug durch das Evangelium. Wir wollen das ganz bewusst in dem Kontext betrachten. So, und da gibt es eben, ach, das ist aber wirklich gar nicht, das kann ich ja schon fast gar nicht lesen von hier aus. Furchtbar. Das ist echt schade. Dann lese ich es euch vor. Ja? Das könnt ihr aber noch lesen. Ja? Wunder und Zeichen des angekündigten Reiches. Ja, in Kapitel 8 und 9 wird dann uns tatsächlich beschrieben, das, was wir am Anfang gesehen haben, dass die Lahmen, die werden springen, die Blinden, die werden die Augen geöffnet und so weiter. Alles das, was die Propheten gesagt haben, das passiert jetzt tatsächlich in Kapitel 8 und 9. Der Herr Jesus hat das, der Bote hat es angekündigt, der Herr Jesus hat es verkündigt, der hat den Herzenszustand der Jünger beschrieben, wie sie sein sollen, um in das Reich zu gehen. Und jetzt passieren auch noch die Wunder, die alle angekündigt waren. Eins nach dem anderen wird sich hier erfüllt. Und dann haben wir den Aussätzigen, das Wunder mit dem Aussätzigen, mit dem Hauptmann, mit dem gelähmten Knecht. Die Schwiegermutter von Petrus wird geheilt. Das Wunder auf dem See. Besessene werden geheilt. Gelähmte werden gesund. Die Bekehrung von Matthäus finden wir in den Kapiteln. Tote werden auferweckt. Blutflüssige Frau wird geheilt. Ein Blinder wird geheilt und ein Stummer wird geheilt. Das ist ganz komprimiert, in zwei Kapiteln wird das beschrieben. Und es heißt dann tatsächlich auch in Matthäus 8, Vers 17, auch wieder aus Jesaja ein Zitat, doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Also es erfüllt sich hier nacheinander das, was angekündigt war. Und ich hatte Jesaja 35 ja schon auch zu Beginn gelesen, ja, wo es hieß, dass der Lahme gehen und springen wird und der Blinde wieder sehen würde. Und dann geht es weiter. Jetzt haben wir die Wunder gehabt. Ja, er hat also sich ausgewiesen, der Jesus hat sich ausgewiesen als der Messias. Er ist es. Ja? Und jetzt sendet er auch die Jünger aus in Kapitel 10 und sagt, so, jetzt wollen wir mal die Ernte einfahren. Jetzt wollen wir mal die Untertanen für das Reich, die Jünger für das Reich sammeln. Ja? Deswegen war Jüngerschaft und so weiter, ne, Taufe, letzte Mal und so weiter, das hat alles was mit dem Reich Gottes zu tun. Und da heißt es dann in dem Vers 1 und im Vers 5, und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Merkt ihr, dass wir sind voll im Alten Testament noch. Wir haben noch nichts mit uns als Christen zu tun. Ja? Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Es hat tatsächlich im Moment noch nichts mit uns zu tun. Aber warten, wir kommen da noch hin. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Also, 1 Stunde. Mit Pause meine ich. Ja? Ich wollte euch jetzt nicht schockieren. Und dann heißt es in Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht, ach ne, das habe ich ja gerade gelesen, ja, gut. Ja. Also geht nicht auf einen, wir sind voll in dem Alten Testament. Und dann heißt es noch in Vers 7, das war es, geht aber hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also jetzt auch die Jünger, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Jetzt werden die Jünger ausgesandt. Auch diese Wunder des Reiches zu tun, die angekündigt waren. Also jetzt haben wir, um jetzt mal durchzuatmen, Verheißung, Erwartung und jetzt wird das Königreich als nahe gekommen verkündigt. Das ist der Stand, an dem wir jetzt gerade stehen. Und jetzt geht es weiter natürlich. Wir waren gerade in Kapitel 10 vom Matthäusevangelium und wir gehen einfach nur weiter im Matthäusevangelium. Ja, wir lesen die Bibel im Zusammenhang. Und das möchte ich auch mal sagen für all jene, die dann sagen, ja, der Dispensationalismus, die machen nur Bibelpickerei. Der Dirk und ich, darf ich mal ein bisschen Werbung in einer eigener Sache machen. Wir haben so ein dickes Buch geschrieben, um darzulegen, dass wir eben diese Sachen im Zusammenhang betrachten. Jetzt wirft man uns vor, das Buch ist viel zu dick geworden. Ja gut, ich meine, entweder picke ich mir mal nur Sachen raus oder ich setze sie mal in Zusammenhang. Ja? Und da ist es halt mal im Zusammenhang erklärt. So, und hier haben wir jetzt also, und das ist, jetzt wird es langsam spannend, weil wir müssten doch eigentlich erwarten, stellt euch vor, ihr hättet das miterlebt. Alles passiert so, wie es angekündigt war. Und auf einmal, und wir hätten doch alle jetzt gesagt, ist ja super, ist doch klasse, ist doch genial. Der Messias kommt, auf den wir immer gewartet haben. Alle Verheißungen werden sich erfüllen. Sie haben sich schon zum großen Teil erfüllt. Was passiert denn jetzt? Ja, Christus wird natürlich angenommen, wissen wir doch, ne? Siehe, ein Fresser und Weinsäufer ist er. Hä? Bitte? Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das wirft man ihm vor. Und der Jesus, der muss klagen, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, da hat der Herr Jesus, ist er auch aufgewachsen. Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Sie haben ihn abgelehnt. Das Volk hat den Herrn abgelehnt. Das ist die große Katastrophe, die passiert ist. Dass alles sich so erfüllte und anstatt ihn anzunehmen, wird er abgelehnt. Weil es vielleicht nicht so nach ihren Vorstellungen war. Darf ich das jetzt auch mal ganz praktisch nehmen? Was für Vorstellungen haben wir eigentlich von unserem Herrn? Entspricht der Herr immer so unseren Vorstellungen? Das ist doch mal die ganz große Frage. Und wenn der Herr dann nicht unseren Vorstellungen entspricht, wie reagieren wir dann darauf? Ein Fresser und Weinsäufer? Suchen wir dann nach Gründen, warum das alles so nicht sein kann? Oder beugen wir uns unter dem Wort Gottes? Das ist auch mal ganz praktisch. Wir sind doch nicht besser. Wir glauben doch nicht, dass wir mit unserem Alten, in unserer alten Natur besser gewesen wären als die Israeliten damals. Wir sagen, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber das kann wahr sein. Und wir hätten das genauso getan. Das haben genug geschrien, kreuzige ihn, die das vorher alle gesehen haben. Das Volk lehnt ihn ab. Habt ihr das mitbekommen? Das war das Volk, was ihn ablehnt. Das war noch nicht die Führerschaft. Man hätte ja noch sagen können, gut, aber die Führer in Israel, die sind ja nicht so verdorben, die werden sicherlich den Messias annehmen. Aber weit gefehlt, wir wissen das. Ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer und wer auch immer, die haben den Herrn genauso abgelehnt. Die haben das sogar so weit getrieben, Kapitel 12 berichtet davon, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Fürsten der Dämonen. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Also was bedeutet das? Das ist ja noch die Oberfrechheit, oder? Also nicht nur zu sagen, du bist nicht der Messias, sondern das, was du da tust, das tust du durch den Obersten der Dämonen. kann man den Herrn schändlicher verleugnen als durch diese Aussage. Da, wo der Heilige Geist in seiner Fülle und Kraft auf diesem Menschen war und der Geist Gottes sich so manifestiert hat, hier auf dieser Erde, wie noch nie in der Geschichte vorher. Noch nie ist Gott so offenbar geworden, wie da, wo der Jesus hier auf dieser Erde war, in diesem reinen und vollkommenen Menschen. Und dann zu sagen, wo es die absolute Offenbarung des Geistes Gottes ist, dann zu sagen, das ist vom Teufel. Ja, da gibt es auch keine Hoffnung mehr. Ne? In dem Zusammenhang steht, wer diese Lästerung des Geistes getan hat, dem kann nicht vergeben werden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Jetzt nicht und auch nicht in Ewigkeit. Wer den Herrn auf diese Art lästert oder den Geist lästert, das funktioniert so nicht. Da merken wir auch, dass wir diese Stelle nicht zu schnell auf uns anwenden können. Denn es gibt keine Zeit, oder es hat bisher keine Zeit gewesen, wo der Heilige Geist sich so manifestiert hat, ohne Fehl und ohne Flecken, so in diesem Menschen Jesus Christus wie damals. Wenn sich heute der Heilige Geist offenbart, dann ist es immer durch schwache Menschen, die immer noch sündig sind, wo wir immer noch sagen können, oh, ob das so von dem Geist Gottes ist. Aber damals bei dem Herrn war das alles sehr deutlich. So, was haben wir jetzt? Wir können ja einfach auch 3 Stunden Pause machen und dann um 10 Uhr weitermachen. Dann ist es dunkel und wir können alle was sehen. Nein. Also wir haben die Verheißung, wir haben die Erwartung und jetzt klafft hier eine Lücke. Ja? Also das Reich Gottes ist irgendwie in weite Ferne gerutscht, oder? Der Messias ist gekommen, das Reich wurde angekündigt, aber keiner wollte das Reich haben. Jetzt steht Christus ohne Reich da. Also vielleicht mit Reich, aber ohne Untertanen. Das ist ja auch nichts. Ja? Aber es gibt doch da ein Königreich. Das haben wir doch gesehen. Da ist doch die Verheißung. Und Gott ist doch treu. Und Gott will doch zu seinen Verheißungen, Berufungen und Gnadengaben stehen. Und jetzt haben wir die Ablehnung, mit der Ablehnung zu tun. Irgendwie reißt die Linie jetzt ab. Es hat sich alles so gezeigt, wie angekündigt. Und jetzt hätte eigentlich nur noch Psalm 110, Vers 3 gefehlt. Dein Volk ist voller Willigkeit, wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Das wäre doch schön, wenn sich das jetzt erfüllt hätte. Ne? Aber darf ich mal ganz uneigennützig sagen, ich bin so dankbar, dass sich das nicht erfüllt hat. Für uns hätte es keine Hoffnung gegeben. Das Reich wäre gekommen und es wäre kein Raum gewesen für die Gemeinde. Menschlich gesprochen, natürlich. Menschlich gesprochen. Wir hätten kein Anrecht. Der Herr Jesus war allein zu dem Haus Israel gekommen. Ist hier ein Israelit? Hat hier einer jüdische Wurzeln? Kann sich mal melden? Keiner. Alles verloren. Na gut, wir wären vielleicht Gesegnete im Reich. Oh. Aber diese Vorrechte, die Israel gehabt hätte, hätte keiner von uns gehabt. Jetzt fassen wir zusammen und dann machen wir danach eine Pause. Wir haben Matthäus 1 gesehen, der König kommt in die Welt. Dem König, das haben wir nicht gesehen, aber das schreibe ich jetzt mal hin, damit wir das durchgängig haben. Kapitel 2, dem König wird Huldigung entgegengebracht. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und bringen ihm königliche Huldigung. Dann wird das Reich Gottes, das haben wir gesehen, durch Johannes den Täufer angekündigt. Der Herr Jesus selber verkündigt das Reich und verkündigt auch, wie man in dem Reich sich verhalten oder was der Herzenszustand sein sollte, wenn man in das Reich geht, nämlich in der Bergpredigt. Kapitel 8 und 9 haben wir die Wunder und Zeichen gesehen. Und die Jünger werden in Kapitel 10 ausgesandt, um Untertanen für das Reich zu sammeln. In Kapitel 11 wird der König vom Volk abgelehnt. In Kapitel 12 wird der König von den Verantwortlichen, von den Ältesten, Schriftgelehrten und so weiter auch abgelehnt. Und jetzt haben wir hier ist eine rote Linie, ja, darf ich euch erklären? Hier ist eine rote Linie, ja, da ist ein Bruch, ja. Ich glaube das mal, ja. Genau. Und damit beschäftigen wir uns dann gleich noch in der, im zweiten Teil. Da geht es dann weiter. Da machen wir dann mit dem Einschub weiter. Und dann möchte ich gerne etwas zu dem Einschub sagen. Denn jetzt verändert sich hier etwas. An dieser Stelle ist ein richtiger Bruch im Matthäusevangelium. Hier stehen wir wirklich auf einem Wendepunkt. Und das sehen wir auch hier in diesem Vers in Matthäus 13, Vers 11. Und den müsst ihr euch, wenn ihr Dispensationalisten seid, dann müsst ihr euch diesen Vers sehr stark unterstreichen. Und vor allen Dingen das Wort Geheimnis, das müsst ihr euch dabei doppelt unterstreichen. Ja? Ja.
Bleibend.
Achso, die steht auch im Internet hinterher, ne? Ja, genau. Achso. Denn in dem Vers steht, ich muss nur leider diesen Vers, also wir können es ja gleich nochmal machen. Da heißt es, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Ich habe gesagt, wir müssen uns das Wort Geheimnisse des Reiches der Himmel unterstreichen. Weil bisher haben wir das Reich der Himmel ja sehr oft gefunden. Das habe ich ja jetzt versucht nachzuweisen. Aber nie stand da was von einem Geheimnis. Und jetzt auf einmal sagt der Herr, nachdem er so schändlich abgelehnt worden ist von seinem Volk und von den Ältesten, da finden wir im Kapitel 13 diesen Vers, dass er jetzt von nun an das Reich in seinem Geheimnis darstellt. Also in einer anderen Form, in einer Form, die so nicht erwartet worden ist. Damit hatte keiner gerechnet. Denn, und das will ich noch sagen, dass ein Geheimnis immer etwas ist, immer etwas ist, was im Alten Testament nicht vorhergesagt worden ist. Wir können also, ein Geheimnis ist etwas, das kannst du noch so gut das Alte Testament lesen, du kannst es auswendig lernen, kannst du alles machen, du wirst es nicht finden, weil es ein Geheimnis ist. Weil es den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, so heißt es in Epheser 3, Vers 5. Den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist. Das ist ein Geheimnis gewesen, was verborgen war in Gott, Epheser 3, Vers 9. Das war nicht verborgen im Alten Testament, sondern es war verborgen in Gott. Und das ist immer ein Geheimnis im Neuen Testament. Und da geht es, wenn ihr das prüfen wollt, da geht es vor allen Dingen in den Briefen hinterher drum, wenn es um die Entrückung geht zum Beispiel, ja, dann heißt es in 1. Korinther 15, Vers 51, dass von einem Geheimnis, was da kundgetan worden, dass wir in einem Nu verwandelt werden. Das ist ein Geheimnis, das steht dabei. Oder das Geheimnis seines Willens in Epheser 1 oder das Geheimnis des Christus oder Christus und die Versammlung wird als Geheimnis beschrieben. Und im Kolosserbrief wird das Geheimnis auch nochmal beschrieben als Christus in euch. Und da werden immer Dinge beschrieben, die im Alten Testament noch nicht vorhanden waren. Also es ist nie etwas, was man nicht gut verstehen kann, wo man studiert haben muss und das so rätselhaft ist, dass man das nur unter ganz bestimmten Intelligenzquotienten irgendwie rauskriegen könnte und dieses Rätsel lüften können, dieses Geheimnis. Nein, das ist überhaupt nichts Schwieriges, sondern das kann jeder verstehen. Es ist nichts Mystisches mit verbunden, sondern das heißt einfach, dass das nicht im Alten Testament vorhergesagt wurde. Und das ist jetzt der Punkt von dem Reich. Jetzt kommen die Geheimnisse. Also jetzt wird das Reich in der Folge von Kapitel 13 an, wird das Reich und vor allen Dingen die Gleichnisse vom Reich der Himmel, die werden auf einmal uns zeigen, dass das Reich eine ganz andere Form angenommen haben. Und das werden wir dann gleich in der zweiten Stunde machen. So, jetzt würde ich noch, jetzt könnt ihr erstmal noch Fragen stellen.